Dann gibt es im Laufe des Lebens auch verschiedene sexuelle Phasen. Ja? Vielleicht haben wir Jahre, gar Jahrzehnte, wo wir so sehr mit den Nöten, Sorgen und Hoffnungen des Lebens beschäftigt sind. Unsere Ausbildung, den ersten Job finden, sich im Job bewähren, eine Karriere aufbauen, die Mühsal des Arbeitslebens, vielleicht gründen wir ein Unternehmen, finanzielle Sorgen, vielleicht Kinder großziehen und so weiter und so weiter. Also das ist so sehr, belastet uns so sehr, dass uns Sex kaum interessiert. Ja, und manche Menschen werden in solchen Zeiten also impotent oder frigide. Also wir sind so sehr mit dem alltäglichen Überleben beschäftigt, dass für Sex kaum Energie und Zeit bleibt. In Extremsituationen wie Kriege oder Hungersnöte, wo es so quasi ums nackte Überleben geht, wird dies noch deutlicher. Ja, unser biologischer Überlebensdrang ist stärker als unser Sexualtrieb, obwohl da manche Experten anderer Meinung sind. Also ich würde eher sozusagen dem ersten zustimmen, der Überlebensdrang ist stärker. Aber okay, ist auch gar nicht so wichtig. Ja. Aber natürlich gibt es auch das entgegengesetzte Phänomen, ja, dass gerade in besonders angespannten Lebenssituationen Menschen sich verstärkt in Sex hineinwerfen, sofern das denn möglich ist, weil sie Entspannung von anderen Stresssituationen suchen. Sex als Stressabbau, wenn man so will. Ja. Ich habe mir mal sagen lassen, vor vielen Jahren, dass es unter Krankenhauspersonal besonders viel Sex geben soll, weil sie eine Entspannung, eine Erleichterung vom täglichen Umgang mit Krankheit, Altwerden, körperlichem Versagen und Tod suchen und sich mit Sex quasi versichern wollen, dass wenigstens sie noch am Leben sind und ihr Körper noch funktioniert, auch wenn sie umgeben sind von Sterben und Krankheit und so weiter. Ja. Ich habe das mal vor vielen Jahren auch schon einen befreundeten Arzt mal so danach befragt, Krankenhausarzt, der hat das durchaus auch bestätigt. Er hatte allerdings eine andere Erklärung. Er kommentierte das so, das läge daran, der viele Sex unter Krankenhausbeschäftigten, läge daran, dass die Krankenschwestern immer so leicht bekleidet wären. Ja? Ich weiß nicht, ob das als Witz gemeint war oder ernst gemeint war. Persönlich muss ich sagen, überzeugt mich die psychologische Deutung eigentlich mehr. Okay. Aber zurück zu unterschiedlichen sexuellen Lebensphasen. Ja, wir kennen vermutlich alle, denke ich mal, den Begriff des Coming Out, ja, bei Schwulen und Lesben. Ja, sie entdecken, dass sie sexuell zum gleichen Geschlecht gezogen werden und beginnen dies zu akzeptieren. Aber es gibt das gleiche Phänomen auch andersherum. Ja, ich denke zum Beispiel an einen öffentlichen Präzeptor, ja, ein Engländer in meinem Orden, der sich jahrzehntelang als schwul definiert hat, später dann auch Anagarika wurde, also zölibatär lebte, und dann auf einmal, wie er sagte, the beauty of women entdeckte, also die Schönheit von Frauen entdeckte. Ja. Ich bin nicht informiert, wie sein aktuelles Selbstverständnis, sexuelles Selbstverständnis ist. Ja. Könnte inzwischen sein, dass er sich wieder als homosexuell definiert. Ja. Also man merkt, dass, da kann sich auch viel drehen. Oder mein persönliches Beispiel, habe ich am Anfang ja gesagt, dass ich 15 Jahre lang, ziemlich lange Zeit, ja, zufrieden mit meinem zölibatären Lebensstil war, aber im letzten Sommer auf einmal hochgradig, ja, von so einer sexuellen Stimulation heimgesucht wurde. Und ich war schon 61. Das ist unglaublich. Ja, finde ich einfach. Hätte ich mir vorher nicht träumen lassen. Naja, manche sind älter als ich. Okay. Gut, Heinrich, okay. Ein befreundetes weibliches Ordensmitglied, der ich so davon berichtet im letzten Sommer, jetzt sehe sie nicht oft, irgendwie haben wir es mal wieder gesehen, die erzählte mir, dass sie sich, ist einige Jahre jünger als ich, dass sie sich vor circa 10 Jahren auf gemischten Meditationsretreats laufend in Männer verliebt hätte und dabei auch ganz starke Gefühle hatte, obwohl sie in einer glücklichen Beziehung mit einem Mann war. Und sie meinte, es wäre bei ihr quasi biologisch, so quasi hormonell bedingt gewesen, die letzte Chance, nochmal Kinder zu bekommen. Ja, der Mann, mit dem sie seit vielen Jahren liiert ist, ist sterilisiert. Also mit dem kann sie keine Kinder haben. Ja. Es will eigentlich auch keine Kinder haben, aber offensichtlich hat er so die Natur hat da so quasi verrückt gespielt. Verrückt in Gänsefüßchen. Dann gibt es auch zunehmend, ja, ist erst in den letzten Jahren ziemlich so ein bisschen populärer geworden, dann gibt es auch zunehmend Menschen, die im Lebensverlauf nicht nur ihre sexuelle Orientierung ändern, sondern auch ihr eigenes Geschlecht. Die sogenannten Transsexuellen. Ja. Wir haben solche Fälle auch im Orden. Ja. Nicht hier in Deutschland, aber in England, wo der Orden viel größer ist. Ich finde das, wenn ich ehrlich bin, ziemlich irritierend sozusagen, aber naja, so ist es halt. Ja. Und dieser Trend, sozusagen Transsexualität zu leben, nimmt weltweit zu, ermöglicht durch die modernen chirurgischen Techniken. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass es hier in Essen, in der Uniklinik in Essen-Holsterhausen, eine Abteilung gibt, die auf solche Operationen und Hormonbehandlungen spezialisiert ist. Ja. Also ist schon offensichtlich am Markt, könnte man auch sagen, für Krankenhäuser. Ja. Worum, also Frauen, die sich einen künstlichen Penis anamputieren lassen, oder Männer, die ihn sich abamputieren lassen, plus der ganzen Hormonbehandlung. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass es mir bei dieser Vorstellung gruselt. Ja. Und ich mir das eigentlich lieber gar nicht konkret vorstellen mag. Aber für die betroffenen Menschen muss es ein tiefes Bedürfnis sein. Ja, dass sie sich, es muss für diese Menschen mit so viel Leid verbunden sein, sich als Mann oder fühlen sich als Mann, sich in einem weiblichen Körper wiederzufinden, beziehungsweise als Frau in einem männlichen Körper gefangen zu sein. Ja, das Leid muss so stark sein, dass sie lieber diese Operation und Hormonbehandlung und so weiter über sich ergehen lassen. Es war ganz interessant, in der englischen Zeitschrift, die ich vor ein paar Tagen, die da mir in die Hände fiel, oder so ein Ausschnitt, da waren auch so ein paar jüngere Frauen, die erzählten so von ihrer Sexualität, und da waren auch unheimlich viele, ja, die ist bi und der ist trans, also es scheint irgendwie auch so ein Trend zu sein, dass es fast schick ist, sozusagen, sich in solchen Situationen wiederzufinden. Ich habe das häufig beobachtet, so über die so Trends, die in Amerika und England auftauchen, in Deutschland verstehen wir das erst noch nicht, aber in 10 Jahren ist das ja auch in. Also würde mich nicht überraschen, wenn das hier auch in Deutschland nochmal zunimmt. Ja. Das ist auch kein völlig neues Problem, wenn man das mal als Problem bezeichnen will. Ja. Sangrakshita, unser Ordensgründer, hat beispielsweise in den 50er Jahren, als er in Indien lebte, hat er einen quasi Untermieter, nenne ich jetzt mal so, mit Namen Jivaka, ja, der, also Untermieter, der in diesem buddhistischen Vihara, in dem Sangrakshita lebte, der da so auch lebte, dieser Untermieter, ja, und dieser Untermieter trug einen dichten Vollbart und rauchte permanent Pfeife, ja, also präsentierte sich als besonders männlich, ja, Vollbart, Pfeife rauchen, ja, aber entpuppte sich später als Frau, ja, die Anfang der 50er Jahre die erste Frau in Großbritannien gewesen war, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hatte, als diese Operation dann nach dem Krieg chirurgisch möglich wurde. Ja. Wenn das jemand interessieren sollte, Sangrakshita beschreibt diese Geschichte in seinen Memoiren. Ja. Kann man nachlesen. Ja. Dann gibt es auch die Fälle von Menschen, die sich zwar keiner solchen Operation unterziehen, aber sich doch auf einmal als Teil des anderen Geschlechts sehen. Ja. Im letzten Jahr war ich im Juni auf einem Retreat in Padmaloka, Retreatzentrum in England, Männerretreatzentrum. Und zu dem Retreat, Männerretreat natürlich, hatte sich auch ein weibliches Ordensmitglied angemeldet, die sich auf einmal als Mann sah und als Mann fühlte. Sie ist glücklich verheiratet, hat 2 Kinder, Jungs im jugendlichen Alter. Ich kenne die Frau nicht persönlich, aber habe mir sagen lassen, dass sie eigentlich, was heißt eigentlich, dass sie ganz hübsch aussieht, ja, und auch dafür bekannt ist, dass sie gerne mit Männern flirtet. Ja. Und es war nicht leicht für die Retreatleitung, ihr klarzumachen, dass sie für das Männerretreat nicht akzeptiert werden konnte. Ja. Auf diesem Retreat habe ich selber eine Studiengruppe geleitet, ja, auf Englisch. Und in der Studiengruppe war ein Mann, ich kannte den vorher nicht, der 40 war und gerade Großvater wurde. Also er hat das schon sehr jung gezeugt und sein Sohn auch schon jung. Ja. Der 40-Jährige war sexuell eindeutig auf Frauen orientiert, lebte in zweiter Ehe. Er wurde nicht nur Großvater, sondern auch Vater. Alles ein bisschen verrückt, ja. Aber er sah sich nicht als Mann. Er fühlte sich in Männer-Retreat-Zentren immer unwohl, aber er sah sich auch nicht als Frau. Sondern, das sind Worte, die wir in Deutschland noch nicht so eingewandert sind, in unsere Sprache wird wahrscheinlich auch bald passieren, sondern er sah sich als ungendered, also ohne festes Geschlecht. Ja? Oder ein anderer Begriff, den diese Leute da auch im englischen Sprachraum gerne benutzen, als non-binary. Binary wäre, ist ja so, kennt ihr vom Computer, man legt sich auf eine Kategorie fest, ja oder nein, Mann oder Frau, ja, also non-binary, also nicht willens oder nicht in der Lage, sich auf eine Kategorie festlegen lassen zu wollen, also weder Mann noch Frau, sondern ungendered, non-binary, ja. Der Mann war etwas resigniert darüber, dass die meisten Männer ihn wohl für schwul hielten, weil er eher so ein bisschen feminin wirkte, obwohl er, wie gesagt, sexuell, also ja, auf Frauen wirkte.